NDR Info. Themen des Tages.
Heute, wie gefährlich wird der Rentenstreit für die Bundesregierung? Der Konflikt reicht inzwischen tief in die Fraktionen hinein. Außerdem, Europa sucht nach mehr digitaler Souveränität. Auf einem Gipfel heute in Berlin haben Kanzler Merz, Präsident Macron und die Digitalminister der EU beraten, wie Europa unabhängiger werden kann bei Cloud-Diensten oder KI oder digitaler Infrastruktur, für die wir bislang eben stark auf US-Konzerne angewiesen sind. Und wir blicken nach Nahost. Der UN-Sicherheitsrat hat überraschend den Gaza-Friedensplan von Präsident Trump abgesichert. Was das bedeutet und wie die Lage in Gaza ist, auch das eins der Themen des Tages. Heute ist der 18. November. Ich bin Nina Zimmermann. Einen schönen guten Abend. Gefährdet der Streit um die Rente die deutsche Regierung? Junge konservative Politiker, die JU im Bundestag, die Junge Union, begehrt gegen den Kanzler auf. Sie wollen die vereinbarte Rentenreform nicht mittragen. Bei einer Abstimmung zum neuen Rentengesetz würden sie, Stand jetzt, sich sperren. Und damit würde der Koalition eine Mehrheit finden. Gleichzeitig ist die SPD nicht bereit, groß zu verhandeln. Mehr noch, die Gruppe der jungen Abgeordneten der SPD, die stellen sich klar gegen ihre jungen Koalitionskollegen aus der Union. Also was passiert da gerade im politischen Berlin? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Uwe Berndt. Uwe, was fordern die jungen SPD-Abgeordneten? Wie positionieren die sich?
Ja, auf den ersten Blick könnte man ja erwarten, die jungen Abgeordneten, die sind doch eigentlich parteiübergreifend ganz ähnlich vertreten. Die Junge Union hat sogar damit kokettiert, warum sind wir eigentlich die eigentliche Jugendorganisation, die einzige, die sich für die Interessen der jungen Generation einsetzt. Dem widersprechen jetzt die SPD-Abgeordneten ausdrücklich. Sie sagen, es geht in diesem Konflikt um die Rente gar nicht um Jung gegen Alt, sondern um eine Gerechtigkeitsfrage zwischen Arm und Reich. Und der härteste Vorwurf gegen die CDU-Kollegen ist dann das Schlagwort der Generationengerechtigkeit in diesem Zusammenhang sei ein Etikettenschwindel. Also wenn die sogenannte Haltelinie von 48% gekippt wird, dann würde das Rentenniveau sinken und die jungen Leute, die heute einzahlen, kriegen kaum noch was raus. Das sei eben alles andere als Generationengerechtigkeit. Und die jungen CDU-Leute würden das sowieso nur fordern, weil sie selbst genug Geld hätten, um privat an der Börse zu investieren. Und die Mehrheit der Deutschen, die könnte das nicht. So argumentiert die SPD.
Also die Position ist nicht gänzlich neu oder nicht ganz unerwartbar. Die Joses haben sich bei uns im Programm auch ähnlich schon positioniert. Aber was macht das on top jetzt so kompliziert, dass die jungen Abgeordneten sich da auch noch mal melden?
Ja, es macht zu allem erstmal die Erzählung der Jungen Union kaputt. Das Argument der Generationengerechtigkeit ist ja erstmal für viele sehr nachvollziehbar. So nachvollziehbar, dass sie auch von anderen Abgeordneten aus der Union inzwischen Unterstützung bekommen. Also die Koalition hat eine Mehrheit von 12 Stimmen. Die junge Gruppe in der Union hat 18 Abgeordnete. Also die könnten das Gesetz schon stoppen. Die geben sich nach außen sehr geschlossen. Aber auch im Arbeitnehmerflügel der Union zum Beispiel gibt es Unterstützung für diese Argumente. Also Stand jetzt gibt es keine Mehrheit für dieses Gesetz. Und durch die Breitseite der jungen SPD-Abgeordneten wird es jetzt natürlich noch mal viel schwieriger, irgendwie zusammenzukommen.
Kritik an der Union und ihrer Uneinigkeit kam heute auch von oberster Stelle in der SPD, von der Parteichefin, der Arbeitsministerin Bärbel Baas. Wohin steuert sie?
Ja, Bärbel Baas hat heute nochmal nachgelegt beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung. Hat sie der jungen Gruppe vorgeworfen, dass sie einen Popanz aufführt, der echt überzogen sei. Zitat. Ja, und sie besteht eben darauf, es geht in diesem Gesamtpaket aus 6 Elementen. Und die Haltelinie mit den 48% ist eben nur eines davon. Und sie sagt, wenn man das rausnähme, dann würde auch alles andere erstmal nicht kommen. Also zum Beispiel auch nicht die versprochene Ausweitung der Mütterrente. Sie warnt ganz eindrücklich, das ist im Kabinett beschlossen und das muss jetzt auch so bleiben.
Uwe, wie jetzt weiter in dieser Streitfrage? Ruhe bewahren, das Gesetz durch die Parlamentsdebatte bringen, wie es Gesetze machen. Geht das überhaupt? Kann man das noch einfangen?
Also Bundeskanzler Friedrich Merz hat als Vorschlag gemacht, eine Erklärung zu verabschieden, parallel zum Gesetzentwurf, wo dann ungefähr drin steht, fest versprochen, die große Reform, die machen wir noch. Und er will versprechen, dass die Rentenkommission ihre Ergebnisse schon im kommenden Sommer vorlegen soll. Dafür hatte sie eigentlich viel mehr Zeit eingeplant. Aber das alles reicht der jungen Gruppe überhaupt nicht aus. Sie argumentiert, dass so eine Absichtserklärung natürlich nichts wert sei im Vergleich zu einem offiziellen verabschiedeten Gesetz. Und sie argumentieren auch noch, wozu wozu brauchen wir dann überhaupt noch eine Kommission, wenn das Gesetz längst Fakten geschaffen hat? Ein klassischer politischer Kompromiss, der könnte dann vielleicht so aussehen, dass man vielleicht mehr Zuschüsse noch reinzahlt für die Frühstartrente, wo ja auch schon Kinder Zuschüsse bekommen für so ETF-Fonds, Sparpläne und ähnliches. Aber momentan ist der Streit so dogmatisch und so auf diese Haltelinie fixiert, dass ich mir das schwer vorstellen kann, wie man da eine Einigung findet.
Also man kann natürlich auch noch ein bisschen weiter debattieren, das im nächsten Jahr zur Abstimmung bringen. Da gibt es aber ja auch schon Gegenstimmen. Oder ja, die Vertrauensfrage dran knüpfen. Auch das wäre eine Option, ganz, ganz weit in die Ferne gesprochen. Die AfD bietet sich aber schon an als Unterstützerin einer Minderheitsregierung unter Merz.
Also eine Verschiebung in das nächste Jahr wäre für die SPD ein Déjà-vu-Erlebnis. Das war ja bei der Richterinnenwahl auch schon so, dass fest versprochen war eigentlich, dass das verabredet ist. Und plötzlich gab es Widerstand in der CDU-Fraktion. Also das hat die SPD damals sehr verärgert. Und sowas darf nie wieder passieren, war die Ansage. Jetzt passiert genau das Gleiche wieder. Und Vertrauensfrage, Minderheitsregierung, die AfD, das ist natürlich ein vergiftetes Angebot. Denn in einem dieser Punkte, da ist natürlich der Bundeskanzler klar, eine Minderheitsregierung schließt Friedrich Merz aus, das lehnt er ab. Und es würde ja auch inhaltlich überhaupt nichts bringen, wenn man jetzt nicht mal diesen inhaltlichen Punkt ansieht. Die AfD hatte im Wahlprogramm ja sogar, dass das Rentenniveau auf 70% angehoben werden sollte. Also dagegen wäre der Konflikt mit der SPD ja noch richtig harmlos.
Dann vielen Dank nach Berlin. Uwe Berndt, dort in der Hauptstadt diskutiert man nämlich weiter hitzig über das Rentenpaket. Fortsetzung folgt auch bei uns. Mal angenommen, die USA und China könnten einen Schalter umlegen. Und von jetzt auf gleich wäre alle Technik, die von dort kommt, lahmgelegt. Also die iPhones, die Android-Geräte, tot. Microsoft Outlook im Büro, Videos bei TikTok, nichts ginge mehr. Das Szenario zeigt, wir wären aufgeschmissen. Privatleute, Unternehmen, auch der Staat. Nicht nur der Bundeskanzler Friedrich Merz stellt deshalb die Frage, was können wir tun, um uns nicht nur von China unabhängiger zu machen, sondern auch von den USA und von den Big Tech Companies? Die Antwort lautet digitale Souveränität. Und dazu haben Deutschland, der Kanzler, gemeinsam mit Frankreich und Präsident Macron zu einem Gipfel heute nach Berlin zur digitalen Souveränität eingeladen. Jan Zimmermann ordnet uns erst einmal ein, worum es geht.
Es geht darum, digital unabhängiger zu werden. Aktuell sind überall um uns herum Dienste von US-Firmen. Wichtige Daten liegen in einer Cloud bei Google. Auf dem Rechner läuft meist Microsoft Office. Auch die großen KI-Dienste, künstliche Intelligenz, kommen von Unternehmen aus den USA und China. Das heißt, wir sind in diesem Bereich maximal abhängig. Unsere Daten liegen in anderen Händen, außerhalb von Europa. Und auf dem Gipfel in Berlin geht es darum, das zu ändern. Digitalminister Wildberger sagt, Europa muss selbst etwas aufbauen, entwickeln, zum Schöpfer werden und nicht nur Kunde sein und sich dadurch abhängig machen. Der Digitalminister setzt auf drei Dinge. Eine enge europäische Zusammenarbeit, gemeinsam sei man stärker, Neues aufzubauen, man hat mehr finanzielle Mittel, mehr Unternehmen und Köpfe, die das auch können. Und es geht laut Wildberger darum, den gemeinsamen europäischen Markt mit 450 Millionen Menschen zu nutzen. Der Minister will die Regulierung verändern, vereinfachen, Auflagen und Regeln müssten so gestaltet werden, dass sie Innovationen nicht verhindern. Hier wünscht er sich auch ein Umdenken in der Gesellschaft, Vorfahrt für Innovationen und mehr Freude daran, so Wildberger. Und ein weiterer wichtiger Punkt, die Staaten, die Verwaltungen sollen künftig stärker als ein Akteur auftreten. Also bewusst europäische Firmen, Anbieter und deren digitale Produkte einkaufen und damit die heimische Wirtschaft unterstützen. Also auch aus wirtschaftlicher Sicht sei es wichtig, dass Europa hier an die Spitze kommt, um von dem Wachstum der KI-Branche zu profitieren. Da steckt nämlich viel Geld drin. Künstliche Intelligenz erobert unser Leben und es besteht noch die Möglichkeit, in diese Entwicklung reinzugrätschen und mitzuspielen, mitzugestalten. Das Ziel auf diesem Gipfel ist, KI nicht nur den großen bekannten Playern in den USA zu überlassen, sondern KI-Unternehmen hier in Deutschland und in Europa zu unterstützen. Die finanziellen Mittel sind dabei begrenzt, das hat zum Beispiel der französische Wirtschaftsminister angesprochen. Das gilt genauso für Deutschland mit Blick auf die angespannte Haushaltslage und deshalb geht es vielmehr darum, es Unternehmen und Entwicklern von Diensten hier einfacher zu machen, also die Bedingungen zu verbessern. Beispiel Datenschutz. Der Datenschutz soll nicht über Bord geworfen werden, aber er soll so gestaltet werden, dass er keine Bremse für Unternehmen, KI-Entwicklung und Innovationen ist.
Ein Bericht von Jan Zimmermann. Wir haben gerade schon gehört, den Digitalminister Carsten Wildberger, der wünscht sich zum Schöpfer zu werden in dieser Sache. Fragen wir nach bei Markus Beckendahl. Er gehört zu den einflussreichen Stimmen in deutschen Netzpolitik. Markus Beckendahl ist Journalist, er ist Gründer von netzpolitik.org, er ist Mitinitiator der großen Republika-Messe, die es einmal im Jahr gibt, und er leitet heute das Zentrum für Digitalrechte und Demokratie. Ich habe ihn gefragt, haben wir überhaupt das Zeug dazu, in Europa mitzuspielen?
Also wir haben das Zeug in Europa mitzuspielen, aber ich fürchte, wir haben die fehlenden falschen Rahmenbedingungen dafür. Wir sind fast vollständig abhängig von wenigen Unternehmen mit Sitz in den USA, die unsere digitalen Infrastrukturen kontrollieren. Und eigentlich müssten wir diese sehr stark regulieren und Alternativen fördern. Davon ist aber wenig zu hören auf diesem Gipfel.
Wir können ja gleich mal überhaupt auf die Stimmung dort in Berlin schauen. Aber wenn Sie sagen, wir haben durchaus das Zeug, ich hätte gedacht, wir kommen auch ein bisschen zu spät. Also der technologische Vorsprung in den USA ist vielleicht gar nicht mehr einholbar und dann hinkt man nur hinterher und bildet nur nach.
Ich glaube, das Narrativ, dass wir zu spät sind, das hören wir immer wieder in den letzten 20, 30 Jahren. Es ist nie zu spät, die richtigen Weichenstellungen zu stellen. Aber wir verbringen hier vor allen Dingen sehr viel Zeit mit heißer Luft auf diesem Gipfel. Und wir hätten eigentlich gestern in Alternativen investieren müssen, damit wir heute die Wahlfreiheit haben. Und wir vergessen, heute diese zu fördern, um morgen mehr Kontrolle über unsere eigenen Infrastrukturen zu erlangen.
Wo sehen Sie eigentlich denn mehr Verantwortung? In der Wirtschaft, dass da auch die Impulse kommen? Oder eben bei der Bundesregierung? Welche Hebel hätte die denn zum Beispiel, dass wir uns nicht so abhängig machen von US-Unternehmen?
Also die Bundesregierung und die EU-Kommission könnten gemeinsam engagierter unsere Regeln zur sogenannten Plattformregulierung gegenüber diesen mächtigsten Unternehmen der Welt durchsetzen. Stattdessen hat man die ganze Zeit Angst, sich mit Donald Trump zu verscherzen, weil der dann wieder Autozölle erhöhen könnte. Und das ist die falsche Antwort. Auf der anderen Seite hat der Staat eine enorme Hebelwirkung über Beschaffungspolitik und könnte sagen, wir fördern Alternativen zu den Monopolen. Beispielsweise investiert der Staat jedes Jahr mehr als 1 Milliarde Euro an Lizenzen, die wir für Microsoft-Produkte in der öffentlichen Verwaltung zahlen. Für Open-Source-Projekte, die Alternativen bilden, geben wir einen kleinen Bruchteil davon aus. Und diese Alternativen müssten wir stärker fördern, damit wir unabhängiger werden, unsere eigenen Infrastrukturen kontrollieren können und mehr Wahlfreiheit haben, welche Infrastrukturen wir überhaupt betreiben wollen.
Frankreich fordert ja schon länger, dass europäische Firmen bei öffentlichen Aufträgen zu bevorzugen sind. Hören Sie da in den Gängen in Berlin etwas in der Richtung, dass wir uns auch dahin bewegen?
Ja, also ich höre zumindest, dass die französische Regierung auf diesem gemeinsamen Digitalgipfel diese Forderung immer wieder wiederholt. Der Bundesregierung fällt aber nur ein zu sagen, der Markt regelt schon alles. Und das höre ich als Mantra seit 20 Jahren dieser nationalen IT- und Digitalgipfel immer wieder. Der Markt wird alles regeln. Seit 20 Jahren wird mir auch versprochen, irgendwann bekomme ich mal Glasfaser, weil der Markt alles regelt. Ich wohne zentral in Berlin, ich habe immer noch kein Glasfaser.
Aber es gibt auch Licht bei all dem Schatten. Die Schwarzgruppe, also die Konzernmutter von Lidl und Kaufland, die baut in Lübbenau ein neues Rechenzentrum und investiert 11 Milliarden Euro. Also Zweck ist es, genau so eine europäische Cloud-Infrastruktur da aufzubauen für sensible Daten, die dann eben nicht mehr in den USA liegen. Wie bewerten Sie denn solche Anstrengungen der Wirtschaft?
Ja, die Schwarzgruppe ist sehr interessant. Die hat sehr früh verstanden, dass sie in eine Abhängigkeit geraten ist von einzelnen Unternehmen wie Microsoft, die sie erpressen können, die auch einseitig die Preise erhöhen können. Um aus dieser Abhängigkeit sich befreien zu können, geht man den Weg in die digitale Souveränität und stärkt seine eigenen Infrastrukturen, investiert massiv da rein, damit man die Kontrolle zurückgewinnt, damit man die Wahlfreiheit hat, selbst entscheiden zu können, wie die Zukunft gestaltet wird. Und deswegen ist die Schwarzgruppe ein interessanter Fall, der hoffentlich auch eine Signalwirkung an viele andere Wirtschaftsakteure in Deutschland haben könnte.
Sagt der Netzjournalist Markus Beckendahl. Er war heute Teilnehmer beim Gipfel zu digitaler Souveränität in Europa. Wir haben darüber gesprochen, wie Europa digital unabhängiger werden kann und welche Chancen es da gibt in unseren Themen des Tages. Und damit schauen wir auf den Nahen Osten. Und das war nicht unbedingt so zu erwarten. Der seit Jahren zerstrittene UN-Sicherheitsrat hat eine Resolution zur Absicherung des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Trump verabschiedet. Eingebracht wurde der Entwurf von den USA, aber auch von den Gaza-Vermittlern Katar und Ägypten. Im Vorfeld sah es aber lange so aus, als könnte die Resolution an einem Veto von Russland oder China scheitern. die enthielten sich dann aber. Die Vereinten Nationen unterstützen damit zum einen die vorgeschlagene internationale Friedenstruppe. Außerdem ist dort von einem glaubwürdigen Weg zur palästinensischen Selbstbestimmung und Staatlichkeit die Rede. Also zumindest das ist festgeschrieben, aber eine klare Zwei-Staaten-Lösung ist nicht fest verankert. Allein die Verabschiedung dieser Resolution gilt als Erfolg, weil eben dieser letzten Jahre der Sicherheitsrat so zerstritten war. Wie man in Israel auf die Entscheidung blickt, fasst uns Julio Segador zusammen.
Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu reagiert in einer Mitteilung auf die Verabschiedung der UN-Resolution in New York. Der Plan von US-Präsident Trump werde zu Frieden und zur Entwaffnung der Hamas führen, erklärte er. Israel reiche den arabischen Nachbarstaaten die Hand, um die gegenseitigen Beziehungen zu normalisieren und gemeinsam die Hamas und deren Unterstützer aus der Region zu vertreiben, so Netanyahu. Der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Dani Danon, machte deutlich, welcher Punkt der Resolution für Israel entscheidend ist. Die Entscheidung enthält auch eine klare Aussage zur Entwaffnung der Hamas. So wie wir entschlossen sind, alle Geiseln nach Hause zurückzubringen, werden wir dieselbe Entschlossenheit an den Tag legen und dafür sorgen, dass die Hamas ihrer Waffen entledigt wird. Wir werden nicht ruhen und nicht schweigen, bis die Hamas keine Bedrohung mehr für den Staat Israel darstellt. Unterschiedliche Reaktionen gab es aus dem palästinensischen Lager. Die Terrororganisation Hamas und der Islamische Dschihad lehnten die Resolution ab. Sie erfülle nicht die politischen und humanitären Forderungen und Rechte des palästinensischen Volkes, hieß es in einer Hamas-Erklärung auf der Plattform Telegram. Der Beschluss ziele darauf ab, den Gazastreifen international zu verwalten, was von den Palästinensern abgelehnt werde. Die Terrororganisation lehnt es auch kategorisch ab, sich entwaffnen zu lassen. Dagegen forderte die palästinensische Autonomiebehörde die sofortige Umsetzung der Resolution. Die palästinensische Außenministerin Warsen Agabekian Shahin äußerte sich bei einem Besuch auf den Philippinen. Die UN-Resolution ist der erste Schritt auf einem langen Weg zum Frieden. Dieser Schritt war notwendig, denn wir konnten nichts anderes unternehmen, bevor wir eine Waffenruhe hatten. Und diese Waffenruhe ist wichtig, um palästinensische Leben zu retten. Allerdings gäbe es noch weitere offene Fragen, betonte sie, darunter das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser und die letztendliche Unabhängigkeit des Landes. Shahin erklärte, die Umsetzung von Trumps Plan müsse im Einklang mit dem Völkerrecht erfolgen. Der Riss innerhalb der palästinensischen Fraktionen zeigt sich auch bei einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters unter palästinensischen Passanten in Hebron im Westjordanland. Wir stehen an der Seite der palästinensischen Autonomiebehörde. Wir wollen diese Tragödie beenden. Wir sind gegen diese Resolution, weil wir nicht wollen, dass Fremde unser Land regieren. Wir, die Bevölkerung unseres Landes, haben das Recht, uns selbst zu regieren. Jede internationale Position zur Beendigung des Krieges ist in unserem Interesse und im Interesse unserer Brüder in Gaza. Das ist ein Erfolg. Ich ziehe die palästinensische Autonomiebehörde, insbesondere Präsident Abbas, vor. Doch gerade gegen Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas gibt es aus israelischer Sicht massive Vorbehalte. Regierungschef Benjamin Netanyahu erklärte, es werde keinen Palästinenser Staat geben. Sein rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, forderte sogar für den Fall einer Anerkennung eines Palästinenser Staates, Abbas ins Gefängnis zu werfen und andere führende Mitglieder der Autonomiebehörde mit gezielten Tötungen auszuschalten. Eine extreme Position, die nicht die Kabinettslinie in Israel darstellt.
Julio Segador mit Reaktion auf die UN-Resolution. Warum ist diese UN-Resolution wichtig und wie ist gerade auch die Lage in Gaza? Darüber konnte ich heute Nachmittag auch mit Michael Rimmel sprechen. Er ist Politikwissenschaftler und seit über einem Jahr der Leiter des Büros der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Israel. Ich habe ihn gefragt, welche Stimmen dominieren denn dort? Eher Skepsis, auch wegen der Formulierung zur palästinensischen Staatlichkeit, oder auch Erleichterung, dass die Resolution überhaupt zustande gekommen ist?
Es kommt sicherlich darauf an, mit wem man spricht. Es gibt, das ist eine Skepsis, auch ummantelt in Hoffnung, die wir hören. Na klar, die Skepsis ist ja generell da nach dem 7. Oktober und die Ängste, die in auch Israel herrschen, Das könnte sich wiederholen. Und wenn die Palästinenser einen eigenen Staat haben, was das dann für die Sicherheit Israels bedeuten. Und das ist auch Teil der Skepsis, die man auch in Politik und auch teilweise in der Gesellschaft hört.
Und da können wir ja gleich auf die internationale Friedenstruppe schauen, die der US-Präsident sich da vorstellt. Welche Rolle spielt die denn in der israelischen Debatte? Weil die setzt ja genau an diesem Punkt auch an. Kann man sich vorstellen, es militärisch abzugeben im Gazastreifen?
Ich glaube, am Endeffekt geht das genau in diese Richtung vorzustellen. Gibt sicherlich in der Regierung manche, die sich das nicht vorstellen können, aber wohl viele schon. Das hat jetzt auch der Premierminister Netanyahu und auch andere diese Initiative am Endeffekt begrüßt. Ist immer die Frage, ich glaube, und das ist die größere Angst, die wir immer wieder hören, oder die Skepsis, wer wären diese Truppen? Türkei zum Beispiel, da gibt es mit Blick auf deren Verbindungen zu Hamas einige besorgniserregende Fragen, die dazu kommen. Deswegen ist die Frage, wie wird das umgesetzt? Welches Mandat wird diese Kräfte dann haben, um gegen vielleicht terroristische Aktionen und so weiter auch anzugehen, damit die Sicherheit Israels dann gewährt werden können?
Was bedeutet denn dieser Segen des UN-Sicherheitsrats für Trumps Friedensplan auch mit dem Blick auf die Nachbarländer oder überhaupt Regierungen, die sich bei einem Wiederaufbau, einer Stabilisierung beteiligen wollen?
Das ist schon für die Region ein Wunder und ein Segen. Aber wie immer, man muss hier mit kleinen Schritten weitergehen und leider ist man immer mit Skepsis hier. Deswegen gibt es noch sehr viele Fragen, die noch offen sind.
Und die Waffenruhe hält offiziell seit 5 Wochen, aber es gibt ja immer wieder Gefechte oder auch Anschläge, wie Sie es auch gerade geschildert haben. Wie weit ist denn Israel bei dem Ziel, die Hamas zu entwaffnen? Was hören Sie da?
Ja, da hört man auch Unterschiedliches. Also ich glaube, da ist man definitiv noch nicht so weit. Hamas könnte sicherlich jetzt auch in der Zeit jetzt der Waffenruhe sich etwas zusammensammeln. Es werden immer wieder auch Berichte über Waffendepots, die sie noch in ihre Händen haben. Deswegen sollten wir das Thema Entwaffnung der Hamas nicht als abgeschlossen sehen. Das ist ein langer Prozess, der über Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren andauern wird und hängt davon ab, welches Mandat diese Kräfte dann haben würden im Gazastreifen, um dafür zu sorgen, dass Hamas keine Rolle mehr spielt.
Was bedeutet das denn überhaupt für die Menschen im Gazastreifen gerade? Wie ist denn die Lage dort? Man hört, es entspannt sich, es kommen Hilfslieferungen auch an.
Ja, das ist, was wir auch von hier hören. Sicherlich muss da noch viel Wiederaufbau geleistet werden. Die Menschen müssen versorgt werden. Es müssen Krankenhäuser und Schulen wieder aufgebaut werden, Häuser wieder aufgebaut werden. Und das ist halt auch eine der Fragen, wenn dann viel Geld wieder reinfließt in Gazastreifen, an wen das geht. Wer wird die Kräfte sein, die das Land wieder aufbauen, Gazastreifen wieder aufbauen? Das sind wirklich viele Fragen, die noch nicht beantwortet werden können.
Sagt Michael Rimmel. Er leitet das Israel-Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung über die Lage im Nahen Osten und die UN-Resolution, die Trumps Friedensplan absichern soll. Im Mai dieses Jahres, da kam es am Hamburger Hauptbahnhof zu einer schweren Gewalttat. Eine Frau attackierte mehrere Reisende mit einem Messer. Sie soll 15 Menschen verletzt haben, manche sogar lebensgefährlich. Am Tag vor dem Messerangriff war die 39-Jährige aus der Psychiatrie im Kreis Cuxhaven entlassen worden. Heute Mittag hat vor dem Hamburger Landgericht der Prozess gegen sie begonnen. Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dazu NDR-Gerichtsreporterin Elke Spanner, ob das üblich ist.
Also da muss ich erstmal sagen, dass das schon wirklich sehr ungewöhnlich ist. Natürlich müssen Angeklagte eigentlich bei ihrem eigenen Prozess sein. Hier ist es aber so, dass die Frau schwer psychisch krank ist und das Gericht befürchtet, ihr Zustand verschlechtert sich durch den Prozess noch weiter. Es ist so, dass sie wohl Angst vor Menschenmengen hat. In so einem Gerichtssaal sind aber natürlich sehr viele Menschen. Hier schon alleine deshalb, weil viele der Opfer Nebenkläger sind und deren Anwältinnen und Anwälte sind auch mit im Saal. Übrigens ist sogar ihr eigener Vater auch Nebenkläger. Und in solchen Ausnahmesituation, da kann ein Gericht dann entscheiden, dass eine Beschuldigte nicht zu ihrem Prozess kommen muss. Es muss ihr nur einmal Gelegenheit gegeben werden, sich zu den Vorwürfen zu äußern und dann läuft der Prozess ohne sie. Sie hat auf mich recht scheu gewirkt. Sie ist erstmal eine ganz unauffällige, durchaus sympathisch wirkende Frau. Die Haare so ganz locker im Nacken zusammengebunden, grauer Kapuzenpulli, ein echt ganz freundlich wirkendes Gesicht. Aber dass sie auch ganz anders sein kann, das war im Gericht schon daran abzulesen, dass sie Handschellen tragen musste, als sie reingekommen ist. Was sie im Mai am Hauptbahnhof getan hat, das war für einige ihrer Opfer ja sogar lebensgefährlich. Und davor ist sie auch schon mehrfach mit Gewaltattacken aufgefallen. Es geht in diesem Sicherungsverfahren, wie es heißt, heißt ja um ihre dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie. Und dass es so kommt, das scheint mir fast sicher zu sein. Die Vorsitzende Richterin sagte heute auch, dass es der Frau psychisch nach wie vor wirklich sehr schlecht gehen soll.
Eindrücke unserer Gerichtsreporterin Elke Spaner. Sie war heute beim Prozessauftakt mit dabei. Vor dem Hamburger Landgericht wird gegen die Frau verhandelt, die im Mai am Hauptbahnhof in Hamburg mehrere Menschen mit dem Messer angegriffen und verletzt hatte. Das Urteil könnte am 27. Januar verkündet werden. Bei der Verkündung sollen dann auch wieder Zuschauer zugelassen sein. Und damit enden die Themen des Tages für heute, Dienstag, den 18. November. NDR